Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro A-City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.
Und willkommen zurück zur neuesten Episode von A-Town Down, dem absoluten Loser-Podcast. Heel-Turn, dem Spines Wrestling-Podcast natürlich. Hm. Maximal schlechter Witz zum Einstieg.
Ich habe ihn noch gar nicht verstanden, ehrlich gesagt, aber den erklärst du mir noch. Genau.
Ich glaube, da kommen wir noch minimal zu sprechen in der heutigen Ausgabe.
Okay.
Wir schreiben den 8. November.
Ach ja, jetzt.
Jetzt hat's
Entschuldige, gemacht. Ja, jetzt ist der Groschen gefallen, ja.
Ja, A-Town Down, ne? So ist es. Martin, herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Heel Turn natürlich. Es ist schön, endlich mal wieder mit dir über die neuesten Entwicklungen in diesem ach so tollen Hobby, in das wir uns so verliebt haben, zu reden.
Plus Beruf.
Ist auch wieder ein Monat her jetzt schon.
Ja, genau.
Beruf
ja. Beruf muss man schon auch nennen, ja.
Richtig, vollkommen richtig.
Ist schon wieder eine Weile her, es hat sich wieder viel getan, also da gibt es wieder eine Menge aufzuarbeiten, ja.
Ja, da mein schlecht platzierter Witz zum Anfang gleich den Einstieg gebracht hat, bin ich der Meinung, wir sollten vielleicht doch mal anfangen damit, was sich im letzten Monat so allgemein, was sich entwickelt hat im Triple H-Regime unter dem Banner der WWE, ist noch alles so flitterwochenmäßig, wie es am Anfang war? Ist noch alles so Gold, wie es am Anfang aussah? Wir haben ja schon in der letzten Episode ein bisschen gesagt, es gibt die ersten Risse, die ersten Flops aller Hit Row sind zu sehen. Hat sich dieser Trend fortgeführt oder ist wieder alles, wie es sein sollte?
Naja, das klingt jetzt ein bisschen hart, ne? Also ich meine, weil wenn Hit Row hier jetzt floppt, geht ja jetzt davon auch nicht die Welt unter. Aber auch von dem, was jetzt sonst noch so in den letzten Wochen passiert ist, geht die Welt auch nicht unter. Das vorab. Ja, also man merkt auch schon, glaube ich, auch an gewissen Reaktionen, dass so doch so langsam die Flitterwochen vorbei sind und jetzt wieder ein bisschen mehr die Lupe rausgeholt wird, so von wegen so, was könnte hier denn vielleicht besser laufen, schlechter laufen? Und ich glaube, passend zu dem Anlass, den wir hier jetzt, ohne dass wir es wissen konnten, vorher gewählt haben, dass wir hier noch bis nach das Raw abgewartet haben, nach Crown Jewel, um hier aufzunehmen, ich glaube, diese Booking-Entscheidung mit Austin Theory, ich glaube, das wird wahrscheinlich bisher die am meisten kritisierteste Booking-Entscheidung von Triple H gewesen sein, oder was ist dein Eindruck?
Das Problem ist, dass man sich bei Triple H irgendwie alles sich ein bisschen erklären konnte. Mm. Hier kann man für Leute, die diese Folge hören und Raw nicht gesehen haben oder Raw sich die neuesten News des Wrestling-Business nicht zu Gemüte führen, Austin Theory hat seinen Money in the Bank-Koffer im Main-Event von Raw gegen Seth Rollins um den US-Title erfolglos eingecashed.
A-Town Down.
Richtig. Ja. Deswegen auch dieser wunderschöne Witz zum Beginn dieser Episode. Ich stocke ein bisschen, weil ich probiere hier anzuknüpfen und nicht ganz so negativ klingen zu lassen. Mhm. Okay, ich fange mal auf einer sehr detaillierten Basis an. Wir wissen alle, Wrestling ist gescriptet. Aber wir wollen ja nicht, dass Theory wie der letzte Depp dasteht. Wir stehen hier
vor einem Szenario. Nein, ne?
Ja, genau. Wir stehen hier vor einem Szenario, dass Austin Theory seinen Money in the Bank Koffer eincasht um den US-Title, wo bereits vorher eine Open Challenge ausgesprochen wurde. Diese Open Challenge wurde nie eingelöst. Das Match zwischen Bobby Lashley und Seth Rollins zuvor hat nie angefangen. Hm. Wie blöd.
Der arme Mustafa Ali wurde vorher aus dem Bild geräumt, der das gerne gemacht hätte, ne?
Ja, aber wie blöd lässt man Austin Theory dastehen? Mal abgesehen von all den anderen Faktoren, dass es um den US-Title geht, hier nicht einfach die Open Challenge anzunehmen.
Das ist auf jeden Fall Schritt 1. Es ist, man genau. muss sich jetzt echt was, jetzt muss man hier wirklich, aber das ist dann ist man schon wieder am Punkt, wo man bei Vince war, so verwirrend, dass man sich selber irgendwie seine Logik ausdenken muss. Was soll das für eine Logik sein, ne? Ist irgendwie, war die Open Challenge dann irgendwie jetzt in dem Moment ungültig, in dem Moment, wo Seth Rollins dann niedergeschlagen wurde, oder muss man dann jetzt den Money in the Bank Koffer einlösen, nach dem unsichtbaren Regelwerk von WWE, oder wie war das denn, oder wie muss man das jetzt verstehen? Dem einen Sinn zu geben, schwierig, ja.
Ja, genau. Sowas hat man halt das Gefühl gehabt, dass das in den letzten Monaten weniger wurde. Solche sinnlose, undurchdachte Booking-Entscheidungen. Und das ist gefühlt wieder ein Rückfall in alte Zeiten.
Hm. Ja.
Gleichzeitig bin ich optimistisch, dass das nicht die Regel wird. Ich denke, dass das neue Regime auf solche Kritik auch eingeht und sich diese zu Herzen nimmt.
Meinst du?
Gehe ich stark davon aus. Denke ich schon, ja.
Ja, weil wir reden hier von verschiedenen Dingen. Das eine ist Langzeit-Storytelling, oder dass man bestimmte Leute mehr einsetzt und den Wrestlern mehr Richtungen gibt. Aber so bei konkreten Sachen oder so bei so bestimmten Sachen, dass man da so eine einfache Ausflucht, so einen einfachen Ausflucht der Weg, der wählt bei so konkreten einzelnen Matches, der nicht immer so den Wegen der Logik entspricht. Also ich meine, das ist etwas, was Triple H dem schon auch anheimgefallen ist. Übrigens auch Tony Khan bei AEW. Da ist ja auch nicht immer alles, wenn ich mich an hier die große Ringrichter sollen jetzt logischer werden, Nummer mit Paul Turner, der das Ganze durchsetzen sollte. Das hat auch nicht so richtig geklappt. Und bei so kleinen Entscheidungen, die so gegen die Logik entsprechen, ich habe das Gefühl, das wird bei beiden Ligen weiter in Mode bleiben. Aber naja, schauen wir mal.
Was ich halt auch, wenn du gerade Longtime Booking ansprichst, ich habe das, was ich jetzt sage, habe ich gefühlt genau 1:1 schon bei unserer Ausgabe nach Money in the Bank gesagt. Money in the Bank, der Koffer, ist so ein einfaches, gutes Stilmittel, um eine großartige Geschichte zu erzählen oder Entwicklung, fehlgeleitete Entwicklung zu revidieren. Aber WWE will es einfach nicht oder schafft es nicht, das gewinnbringend einzusetzen. Frauen cashen ihren Koffer schon nach 2 Stunden meistens ein, und Männer sind Jahr um Jahr sinnlos, werden die Koffer eingesetzt. Vor 2 Jahren mit Otis war es ein Desaster. Dieses Jahr war es wieder ein Desaster of Austin Theory. Wieso? Alternative. Wieso verliert er nicht einfach den Koffer an Johnny Gargano oder an wen auch immer? So hat man dieses Stilmittel noch 8 Monate lang. Es hätte ja noch 8 Monate lang aktiv bleiben können, und immer in der Hinterhand hast du diesen Joker, den du ziehen kannst, falls mal ein Programm nicht so läuft, wie man sich gewünscht hat.
Ja, ich glaube, Triple H sieht es einfach nicht in Bezug auf Austin Theory. Und ich meine, prinzipiell bin ich da auch bei ihm, dass ich sage, diese Entscheidung von Vince McMahon, dass Austin Theory jetzt da innerhalb eines Jahres da auf das Level von Roman Reigns kommt, also da muss ich sagen, schwierig. Das sehe ich nicht. Und das hat für eine Weile ganz okay funktioniert, dass halt gerade jetzt im jetzigen Kontext, dass Roman Reigns halt beide Titel hält und man sich da halt nicht in den anderen Titel da hineinflüchten kann, und wer weiß, wie lange das noch dauert. Aber ich schätze, das wird noch eine Weile dauern, mindestens bis man diese Geschichte zu Ende erzählt hat, was ja vielleicht noch bis in den nächsten Sommer hineingeht. Ich weiß es nicht, aber
ja.
Weil bei WrestleMania sehe ich ihn auch noch nicht zwingend als den Verlierer.
Nee, auf jeden Fall nicht.
Ja. Und also Austin Theory in dem Mix, also sorry, sehe ich gar nicht. Er war auf einem guten Weg, und das Money in the Bank hat ihm da geholfen, aber ich fand das schon, als Vince da noch am Ruder saß, habe ich mir gedacht, so, ist das wirklich zu Ende gedacht, weil von Roman Reigns auf Austin Theory zu wechseln, das ist ein, also Austin Theory halt jetzt, ne? Austin Theory, wo der in 3, 4, 5 Jahren steht, ob er der neue Randy Orton ist oder der neue, weiß nicht wer, oder der neue John Cena, jetzt sehe ich das nicht. Jetzt ist das eine künstliche Geschichte, ihn da als die Zukunft darzustellen. Und von der, die Geschichte, man muss es jetzt sehr eindeutig feststellen, von der Geschichte war Vince McMahon mehr überzeugt, als es Triple H ist. Und ja, jetzt ist die Geschichte vorbei.
Und ich stimme dir da vollkommen zu.
Ja.
Mir geht's lediglich um die Art, wie er den Koffer verloren hat. Wäre es nicht auch für Austin Theory besser gewesen, einfach den Koffer in einem One-on-One-Match gegen an jemand anders abgeben zu müssen, nachdem er vielleicht sich 25 Minuten mit Johnny Gargano oder Kevin Owens eine Schlacht geliefert hat. Und so hätte man dann, wenn man nicht von ihm überzeugt ist, switcht man den Koffer zu jemand anders, von dem man überzeugt ist, dass es vielleicht in 7-8 Monaten passieren kann. Alternativ wäre dann noch der Ausweg NXT gewesen oder US-Title. Meines Erachtens, wenn man ihn verlieren lässt beim Cash-In, hätte man ihn auch gegen Roman Reigns verlieren lassen können. Wenn man den anderen Weg wählt, hätte man ihn schon gewinnen lassen müssen. Das ist meine Ansicht.
Also ich glaube, ich weiß nicht, wenn ich mir versuche, in Triple H so hineinzudenken, ist, glaube ich, die Logik die, wenn er jetzt gegen Roman Reigns eingecashed hätte, er hätte ja nur vernichtet werden können. Muss man so offen sagen. Ne? Weil, da ist er einfach weit davon entfernt. Jetzt, dass der missglückte Cash-In gegen Seth Rollins, du siehst ja, man will noch irgendwie ihn, es wird ja irgendwo relativiert, ne? Es ist ja, er ist ja auch von Bobby Lashley, hat ihn ja letztlich auch diese Chance gekostet, hat ihn ja auch letztlich diesen Cash-In gekostet. Man denkt sich, okay, der wird in dem Rennen um diesen US-Title auch noch weiter bleiben, ist vielleicht sogar am Ende derjenige, der ihm Seth Rollins abnimmt. Ich glaube, das ist die Logik dahinter. Die Logik passt halt nur überhaupt gar nicht zu der Logik. Also, es passt halt logisch überhaupt gar nicht zusammen. Austin Theory hatte diesen US-Title ja schon. Und es war unter Vince McMahon halt, ja, war es halt eine Dreingabe, ne? Und jetzt soll der US-Title auf einmal wieder wichtig sein. Das ist halt, also, so weit bin ich noch nicht, das zu glauben, dass der US-Title jetzt schon so viel wichtiger ist, dass ein Money in the Bank Sieger sich denkt, ah, diesen US-Title will ich haben, scheiß auf den Universal-Title, ja. Das ist halt,
ja, ich verstehe.
Das kann man sich nicht anreden, das ist irgendwo ein Quatsch. Ja.
In meinem Kopf mit mir gerungen, die letzten Stunde. Ja, einerseits wird der US-Title ja schon durch diese Entscheidung aufgewertet. Gleichzeitig bringen halt 2 bis 3 Monate gutes Booking um den Titel herum bietet nicht die Möglichkeit, den Titel auf eine Ebene mit dem Universal-Title zu setzen.
Was ja auch nicht sein soll, aber und
genau, so ungefähr. Ne? Na gut, bei Raw zurzeit schon, weil es gibt ja keinen anderen Männertitel, der regelmäßig da zu sehen ist. Also, ist ein schwieriges Thema. Ich finde, hier hat sich das neue Regime ein wenig ein Eigentor eingenetzt. Wie man daraus will, vielleicht ist es die Möglichkeit, dass Theory innerhalb der nächsten Monate den US-Titel gewinnt. Dennoch bleibt dieser Moment haften.
Ja. Also, und man sieht, also man sieht halt ganz eindeutig, also Austin Theory wird halt im Laufe der nächsten 12 Monate nicht irgendwie den ganz großen Durchbruch schaffen, dass Triple H ihn nicht dort sieht. Stimme ich ihm auch zu. Denn einfach, ich glaube einfach, die Landschaft hat sich einfach komplett verändert. Vince McMahon hatte die Wahrnehmung, wir brauchen dringend innerhalb von 12 Monaten diesen jungen, er ist ja sehr jung, 25 Jahre alt, wir brauchen diesen jungen Star, um WWE voranzubringen. Dass Triple H das nicht sieht, so wie halt um ihn herum, um Theory herum die Landschaft aufgeblüht ist, einfach an allen Ecken und Enden, und wer ihn da alles überholt hat in Sachen, wer hier wie interessant ist, das spielt ja eine Rolle. Und da sticht Austin Theory für mich jetzt auch überhaupt nicht mehr so hervor, wie er es halt in der Präsentation von Vince McMahon gemacht hat. Von daher, ich sehe schon den Sinn, aber das ist halt echt, ja, also es ist jetzt ein Opfer, das ist jetzt halt, was dann halt passiert, ne, wie in der Fußball-Bundesliga, der eine Trainer ist überzeugt von seinem Mittelstürmer und der andere halt nicht. Und dann spielt halt wer anders. Aber das jetzt halt so versucht, logisch umzusetzen und als Story zu erzählen, das hat keinen Sinn ergeben. Nee.
Leider nicht. Nee. Aber es ist ja, wie du es auch schon mehrmals angesprochen hast, Austin Theory ist nicht mal annähernd eine Gefahr für Roman Reigns. Und du brauchst langsam jemanden in der Hinterhand, der die Möglichkeit hat, Roman Reigns innerhalb der nächsten 8 bis 12 Monate den Titel abzunehmen. Und wer kann das denn sein? Für mich, Seth Rollins ist eine Option. Hm. Die größte Option ist Cody Rhodes. Hm. Für mich auch die einzige realistische Option, die ich sehe. Hm. Und was man jetzt, hört sich vielleicht komplett bekloppt an, aber denken wir mal 12, 24 Monate in die Zukunft, ist vielleicht Logan Paul ein Typ, der das sein könnte.
Oho.
Ist eine Frage hier reingestellt. Ich behaupte nicht, dass ich davon ausgehe oder dass ich das selber vermute. Allerdings ist es nach dem Auftritt von Samstag ein zu diskutierendes Thema. Wie hoch kann die WWE-Karriere von Logan Paul nach seiner Verletzung steigen? Hm. Weil er ist offensichtlich ein Naturtalent.
Absolut, ja. Das ist sehr eindeutig. Ja, soll ich jetzt eine Antwort darauf geben?
Wenn du möchtest.
Ja, gute Frage. Die Frage muss aber eigentlich der Logan Paul beantworten. Weil, wenn man's halt betrachtet, ist für mich die Antwort ja. Logan Paul kann, glaube ich, so wie er sich jetzt präsentiert, sind für alle Grenzen nach oben bei WWE offen. Die Frage ist, was will er? Passt das in seinen Zeitplan, in seinen Celebrity Social Media Star Zeitplan? Oder hat er andere Pläne mit seinem Leben, als sich in Richtung WWE-Titel hinzutrainieren? Das weiß ich nicht. Das muss man sehen. Man würde normalerweise denken, eher nicht, weil Logan Paul hat sagen wir es mal so, seine Fanbase ist nicht die Wrestling-Fanbase und er hat ich glaube, er verdient anderswo einfach mehr Geld als mit WWE, so gut, glaube ich, er da wahrscheinlich bezahlt wird. Aber ja, weiß es nicht. Aber trotzdem, nach dem Match stellt sich natürlich die Frage, wenn Logan Paul weiter bei WWE auftritt, wovon er eigentlich irgendwo auszugehen ist, wie will man das jetzt noch überbieten, ne? Der nächste Schritt ist ja schwer, ist ja wahrscheinlich nicht US-Title, sondern
aber um halt in so ein Titelgeschehen dauerhaft einzugreifen, kannst du nicht nur 3 Matches pro Jahr haben.
Genau, ne?
Wobei. Das, wie du sagst, setzt ja die. Ja, gut.
Brock Lesnar, egal.
Ja.
Will Goldberg. Also, es ist alles möglich, wenn WWE will. Ne? Man sollte jetzt nicht irgendwie Sachen ausschließen, die man gar nicht ausschließen sollte, weil WWE sich halt denkt, wäre doch vielleicht eine nette Idee.
Ein Szenario, was ich mir gut vorstellen könnte, was auch WWE, glaube ich, sehr gut taugen würde, wenn Jake Paul, hat man jetzt auch so Andeutung gemacht, dass sein kleiner Bruder auch ein bisschen in die WWE-Richtung gehen könnte, dass sie dann mal als Tag-Team mal nebenbei den Titel gewinnen. Mhm. Und ich meine, eine bessere Promo für WWE gibt's ja nicht, als diese beiden Social-Media-Phänomene, nenne ich es mal, mit den WWE-Titels rumrennen zu lassen.
Das wäre so ein passendes WrestleMania-Match. Die Pauls gegen die Usos.
Ja.
Kann man sich sehr gut vorstellen.
Stimmt, ja.
Ja, aber man muss trotzdem vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und würdigen erstmal Logan Paul für dieses unfassbare Match bei Crown Jewel.
Vergisst man gerne, stimmt. Ja. Muss man auf jeden Fall machen.
Bei dieser Show, die unter den Umständen in Saudi-Arabien sicherlich eine kritische Komponente hat. Sami Zayn war nicht da und wurde erwünscht. Darüber habe ich einen längeren Artikel verfasst, den nachlesen kann, wer will. Aber wahrscheinlich bleiben wir hier mal lieber bei dem sportlichen Thema, weil das ist ja wahrscheinlich auch das, was die Fans noch ein bisschen mehr bewegt.
Und Yokozuna hat es wieder nicht geschafft zu kommen.
Yokozuna ist doch ärgerlich. Yokozuna hat nicht geschafft zu kommen, ne? Ja, auch das, googelt die Geschichte. Yokozuna.
Ja, bitte.
Yokozuna, Saudi-Arabien, WWE. Genau. Das war. Wer war sonst in seinem dritten Match so gut? In seinem dritten Wrestling-Match vor allen Dingen, ne?
Warte mal auf Bad Bunny.
Das ist. Ja, Bad Bunny, ne? Vielleicht auch, Pat McAfee. Aber es ist, also
Pat McAfee ist anders.
Ja, Pat McAfee, aber das ist was anderes. Ne? Aber auch Bad Bunny ist was anderes. Also ich meine, Jake Paul, das war nochmal ein anderes Level als Bad Bunny. Also einfach in dem ganzen
Loben.
Ja, also wie halt auch die natürlichen Bewegungen, wie er auch einfach schon die, also das Selling, also total irre eigentlich, also wie jemand nach drei Matches schon so weit sein kann. Ich fand es ja ganz interessant, was Shawn Michaels, der Logan Paul da trainiert hat, gesagt hat hinterher, dass er das Konzept beim Training von Celebrities bei WWE quasi eigentlich umgekehrt ist, also sozusagen so umgekehrtes Training. Einem normalen Wrestler, der das Wrestling lernt, will man zuerst die Basics beibringen, das Handwerkszeug, und dann halt irgendwie Schritt für Schritt, ne, die Spektakel-Moves, und hast du nicht gesehen, ne? Bei den Celebrities läuft das halt genau umgekehrt. Man bringt denen erstmal die spektakulären Sachen bei, und je länger sie dann da bleiben, und wenn sie dann da bleiben, dann kriegen sie halt noch so ein bisschen das Handwerkszeug beigebracht drumherum. Das ist ganz spannend, ne? Und also bei Logan Paul auf jeden Fall bemerkenswert, wie das in beider Hinsicht schon gepasst hat. Ne? Aber deswegen finde ich es jetzt auch schwierig, Logan Paul irgendwie letztlich irgendwie mit anderen Wrestlern zu vergleichen, die unter anderen Umständen trainiert worden sind. Also ich habe jetzt schon einen Satz gehört, so von wegen, war Kurt Angle in seinem dritten Match so gut? Nee, aber Kurt Angle ist halt auch unter anderen Voraussetzungen trainiert worden. Ne? Der wurde trainiert unter der Maßgabe, ein langlebiger Wrestler zu sein, mit dem WWE 10 Jahre lang Geld verdient. Während Logan Paul halt darauf trainiert wird, 1, 2, 3, 4, 5, ich weiß nicht wie viele Big Matches dahin zu legen, mit denen WWE halt akut und schnell Geld verdienen soll. Ne? Das ist ja ein ähnliches Prinzip, wie man halt Celebrities trainiert. Ne? Das ist was anderes. Aber, also wenn er wollte, eine Fulltime-Karriere hinzulegen, da sind schon die Voraussetzungen, da sind alle Voraussetzungen da. Ne? Der hat Entertainment, Handwerkszeug, er hat auch den richtigen Körper, der bei WWE gewünscht ist. Er hat ja auch einen Ringer-Hintergrund bei der Highschool, ne? Klar, das ganze Social Media, der Star-Faktor, und hast du alles nicht gesehen. Aber hat ja noch was gefehlt? Vielleicht mal so, das war ganz interessant gefragt.
Ah, du meinst am Match an sich?
Oder so generell, was trennt vielleicht für dich noch Logan Paul davon, irgendwie ein Wrestling-Star zu sein, wo du denkst, okay, den will ich jetzt gerne den Titel halten sehen?
Ist schwierig in Worte zu fassen. Aber es ist vielleicht ganz gut, an einer Aktion festzumachen. Hm. Und klar, welche Aktion meine ich? Der Selfie-Sprung vom dritten Seil auf den Tisch. Hm. Ich habe auch mit mir gerungen. Ist es denn nötig? Einerseits finde ich es schwierig, weil es ja doch schon ein bisschen dem Geschäft vielleicht ein bisschen den Respekt entzieht, dass er quasi jetzt offensichtlich macht, dass das alles nur Show ist. Hm. Gleichzeitig guckt man sich, muss man auch sagen, dass du und ich nicht die Zielgruppe für diesen Move sind. Hm. Und dieses Video, weiß nicht, 41 Millionen Klicks, gleichzeitig Logan Paul mit seinen 6,6 Millionen Followern oder was auch immer bei Twitter, das funktioniert halt. Hm. Und das Video war ansehnlich und das beschreibt vielleicht ein bisschen, wenn du weißt, was ich meine. Er ist einfach nicht so Wrestler, wie man als Wrestling-Fan Wrestler sehen will. Er ist halt eher ein Star, der Wrestling kann. Hm.
Aber das ist eigentlich aber auch ein guter, ich finde, das ist ein guter Punkt, das mal gegenüberzustellen, weil klar, dieser eine Social Media Sprung, das war eine clevere, vermarktungstechnisch kann man sowas nicht besser planen. Eine Idee, diesen einen Clip, und der geht dann viral, war der erfolgreiche, ich glaube, der am meistgesehene WWE-Clip des Jahres. Also halt auch durch wie Logan Paul das mit seiner gigantischen Followerzahl, das halt auch die Reichweite verstärkt hat, ist dann auch irgendwo kein Wunder. Aber, was halt auch aber andersrum auffällt, im Alltag, Logan Paul hat bei SmackDown keine Ratingschübe gebracht. Logan Pauls YouTube-Videos von seinen normalen Auftritten, das ist nicht wirklich überdurchschnittlich, wenn man sich das im Detail mal anschaut. Also irgendwas.
Bray Wyatt-Vergleich.
Ja, genau. Bray Wyatt ist gerade derjenige, der hier halt im Kern des Wrestling gerade also für die Kernwerte nach oben treibt, ne, auf die es wirklich ankommt, ne? Und da siehst du, dass da irgendwo was fehlt. Also für mich ist das irgendwo, also es ist ein bisschen schwer in Worte zu fassen, dass man da nicht so richtig mit dem Finger drauf zeigt. Aber ich glaube, ich würde es mal so sagen, als Wrestler ist 80% davon, dass du ein Showman bist, dass du unterhältst, dass du ein Sports Entertainer bist, dass du das im Ring kannst. Aber ich glaube, es ist auch 20%, dass du irgendwo einen sympathischen menschlichen Charakter rüberbringst und der halt irgendwie in diese Wrestling-Landschaft auch passt, ne? Also irgendwo, dass du mit ihm wirklich mitfühlst, ne? Aber
ja.
Guck mal, Shawn Michaels als Beispiel, als derjenige, der er sein will, ne? Was ist der Satz, der im Hintergrund da immer läuft, wenn du an die Karriere von Shawn Michaels denkst? The boy who drew has come true, ne? Denkst, Shawn Michaels, du hast mitgefühlt mit Shawn Michaels, so wie ein Showman, wie er war, aber du hast dir gedacht, so wegen, ey, du hast dieses Bild vor Augen, wie er bei WrestleMania 12 gegen Bret Hart den Titel gewinnt. Zwar mit diesem genialen Showman-Einzug, ne, und wie er sich an diesem Seil herunterhängt, aber wo er diesen WWE-Titel dann gewonnen hat, wie er da heult wie ein Schlosshund, wo man sich denkt, ja, das gönne ich dem jetzt, ne? Also auch wenn das er zu dieser Zeit auch ein schwieriger Charakter war, was hinter den Kulissen bemerkbar war. Aber also Logan Paul fühle ich nicht in derselben Weise. Weil Logan Paul ist für mich ein Star, der alles hat und jetzt noch irgendwie den Wrestling-Traum, diese Wrestling-Nummer noch seinem Portfolio hinzufügt. Ne? Also,
ja, der fühlt sich.
Oder auch halt, ne, der hat dann diese Posse da am Ring, ne? diese Entourage, ne? Das ist,
ja,
und die werden dann verprügelt, aber das interessiert mich ja gar nicht, weil ich interessiere mich ja nicht für diese beiden Typen.
Wer ist das?
Genau. Da fühle ich nicht mit. Ne? Und das ist, was fehlt. Das ist, was fehlt. Das müsste er, wenn er wirklich eine langlebige Karriere sich da aufbauen wollen würde im Wrestling, die halt über solche effektvollen Nummern da hinausgeht, wie jetzt eben dieses eine Saurier-Match. Das müsste er sich erarbeiten. Und das ist ein langer Job.
Aber ich würde aber auch so weit gehen, dass das auch gar nicht das Ziel von WWE mit Logan Paul ist. Sie und wissen, dass Logan Paul jetzt in den Gebieten, wo sie vielleicht Schub brauchen, im Internet, in der jüngeren Zielgruppe, genau das erreichen durch Logan Paul, was sie erreichen wollen. Aber für WWE an sich, für das Core-Business, jetzt fällt mir Gable Stevens ein wichtigerer Baustein ist als Logan Paul.
Wenn er klickt.
Da gibt's ja auch schon das vom System her. Vom Aufbau des Talents her, dass das Neil-Programm an sich für WWE ein wichtigerer Bestandteil ist, langfristig gesehen, als eine Nummer wie Logan Paul.
Ja, genau. Ja, es gibt kurzfristig und langfristig und beides hat seinen Wert und man sollte nicht irgendwie das beides gegeneinander ausspielen, weil sowohl diese Nummer mit Logan Paul hat ihren Sinn, als auch, dass man langfristig auf andere Themen schaut.
Ja, absolut.
Also ist beides okay, aber klar, ich gehe schon aus dieser Saudi-Arabien-Show mit dem Gefühl raus. Also wenn er wirklich wollte, er könnte es. Es wird eine Weile dauern.
Ja.
Aber das ist schon beeindruckend, was er da hingelegt hat, ja.
Das war halt ein Showreel.
Ja, ja.
Das sieht man, das passt halt wirklich. Ich meine, Buckshot Laureate hätte Mr. Hangman Page auch nicht besser machen können.
Wenn man auf ein paar Details schaut, ein bisschen besser kann Hangman Page das schon. Den Superkick fand ich auch nicht so gut wie den von Shawn Michaels. Der Frog Splash war dafür Weltklasse. Aber,
ja. Also es war spektakulär, genau das, was es sein sollte. Ja. Aber wenn wir jetzt gerade über die Entwicklung bei WWE reden, lasse ich dich natürlich nicht gehen, bevor wir nicht über mein liebstes Thema geredet haben. Ich habe mir nämlich gerade im Hintergrund, in meinem Laptop läuft hier konstant, seitdem wir den Podcast aufnehmen, es ist ein 30-Sekunden-Clip von WWE, in der Nikki Cross den 24/7-Title neben die Mülltonne klappt. Deswegen würde ich gerne nochmal über die Frauendivision kurz reden.
Ja.
Weil das ist ja auch ein wichtiger Bestandteil der Triple H-Era. Era, ja.
Die McMahon-Hemsley-Era.
So kann man es eigentlich richtig, ja. Ich würde gerne mal eine These an Start stellen und du kannst dann sagen, ob ich da komplett daneben liege oder ob du das auch so siehst. Mit den ganzen Zugängen in der Frauendivision von WWE, die ja wirklich größtenteils hochklassig waren, jetzt mit Mia Yim als neuestes Haushängeschild, mit Candice LeRae, bei möglicherweise noch Tegan Nox, möglicherweise noch Chelsea Green, bald dann hoffentlich auch Sasha Banks und Naomi wieder zurück. Gefühlt Emma, ist die Frauendivision.
Hast du vergessen zu erwähnen, aber ja, genau. Als aktuelles Beispiel.
Wen habe ich vergessen? Ja, genau, richtig, Emma auch noch. Gefühlt ist die Frauendivision von WWE qualitativ das, was die Männerdivision bei AEW ist. Also unglaublich, unglaublich viel breite Qualität. Und damit geht auch Hand in Hand das Problem, dass wie zur Hölle soll all das unglaubliche Talent genug TV-Zeit bekommen.
Ja, da muss man schon sagen. Uff. Es ist, es wird schwierig, ne, auf die Dauer. Also ich sehe, Triple H versucht es bei Männern wie bei den Frauen, aber also es ist abzusehen einfach, es ist gar nicht möglich, alle glücklich zu machen, alle zufriedenzustellen. Was?
Ja.
Wie soll das gehen? Man sieht ja teilweise, langsam kommt es ja aber auch schon durch, dass auch nicht weiterhin nicht jeder glücklich ist. Also Mustafa Ali klang in seinen jüngsten Tweets nach Crown Jewel auch nicht so glücklich, auch nicht so, als er hätte sich seine Einstellung zu seinem WWE-Engagement gebessert. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, es ist schwierig, es ist echt schwierig. Und ich meine, es geht in die richtige Richtung. Also was die Geschichte um Wargames und Damage CDRL, die ist auf jeden Fall darauf angelegt, der Women's Division eine breitere Basis zu geben, mehr Relevanz einfach den einzelnen Performerinnen zu geben, was unter Vince McMahon nur halt so punktuell das Thema war. Da ist auf jeden Fall mehr Ambitionen vorhanden und zu sehen. Aber ja, es ist trotzdem, also die Ambitionen, wen man hier jetzt auch so alles unterbringen will, allein von der Masse her, die man sich vor sich sieht, kann man sich nur denken, ja, ist sportliches Vorhaben.
Und genau, es geht ja schon komplett in die richtige Richtung, meines Erachtens, weil du hast ja schon so viele Frauen im Fokus und sei es Damage Control, sei es jetzt Nikki Cross oder vor allem voran Rhea Ripley oder auch Ronda Rousey und Shayna Baszler oder Liv Morgan und trotz dessen, dass du so viele schon wirklich prominent im TV hast, hast du halt noch ganze Hände voll von hochqualitativen Frauen in der Hinterhand, die teilweise gar nicht mehr im Fernsehen sind. Ja. Candice LeRae ist vor einem Monat zurückgekommen, ist diese Woche gar nicht mehr im Fernsehen gewesen.
Ja.
Das ist halt echt ein Problem. Und
ich schätze, wir werden sie im Wargames sehen, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Ja, das ist halt die Frage. Ne? Dann hast du jetzt bei Wargames auch noch 3 offene Plätze. Hm. Also entweder müssen sie es nächste oder übernächste Woche announcen, wer es wird. Oder Leute denken, es sind Naomi und Sascha. Und wenn es Naomi und Sascha nicht sind, da freut sich keiner über Mia Yim und Candice LeRae. Du steckst halt in einem Dilemma drin. Und je mehr, wir haben jetzt schon so viele Frauen prominent im TV prominent zu sehen jede Woche. Und Charlotte, Sascha und Becky, die wahrscheinlich größten Namen, die es in der Frauendivision gibt, sind nicht mal dabei.
Ja, genau. Das ist krass.
Ne? Das sind die eigentlich die meiste TV-Zeit fressen. Mhm. Das heißt, eigentlich musst du eigentlich Raw nur für Männer machen und SmackDown nur für Frauen. Dann wird's vielleicht gehen.
Ja. Ist krass. Ist einfach, also, das wird eine spannende Nummer. Also speziell, wenn man, wenn sich so diese Kader, wenn sich jetzt im Moment dieser bequemere Kader, ja, wenn sich das Lazarett, es ist ja nicht komplett ein Lazarett, aber wenn sich das lichtet, boah, wird interessant, ja.
Ja, es wird wirklich interessant. Mhm. Du hast zwar jetzt auch die einmalige Chance, eine sehr breite Women's Tag Team Division aufzubauen und wahrscheinlich ist es wirklich sinnvoll, einen Midcard-Titel für die Frauen einzuführen. Ist zwar jetzt, ob es nötig ist oder nicht, man kann auch natürlich auch argumentieren, dass gute Stories keine Titel brauchen.
Aber du siehst, dass das halt einfach die Versuchung ist, ne? Wie Tony Khan ist ihr jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal erlegen in den letzten, in den letzten paar Jahren, ja. Also.
Das ist übrigens ein absoluter für mich der Number One AEW Upturner, aber, ja, es kommt
nächstes Jahr kommt Rage, ja, und dann schauen wir mal
hoffentlich
weiter.
Oder,
ja, genau.
Oder 2025. Ja, also, ich liebe die Frauendivision und ich finde, es geht in die richtige Richtung, aber es ist genau wie bei AEW, dass du so eine Qualität hast, dass du nicht mehr alle gebührend ihres Talentes fördern kannst.
Ja.
Deswegen, keine Ahnung. Es ist echt. Aber gleichzeitig ist es auch spannend deswegen, weil du hast. Und jetzt aber, bevor wir abschweifen oder ich in meinen Gedanken erlege, wir reden ja immer noch über die Triple H Era. Wenn du an die Triple H Era denkst, welche Wrestler oder Wrestlerinnen sind denn für dich die im neuen Regime die beste Entwicklung genommen haben oder am prominentesten sich weiter verbessern konnten als vorher. Jetzt ein deutlich besseres Standing haben als vorher.
Rhea Ripley, Finn Balor, Dominic Mysterio, Judgment Day ist schon weit vorne auf jeden Fall.
Judgment Day, ja.
Genau.
Ist auch ein guter Punkt.
Ja. Ja, Bailey.
Mach es auch viel richtig gerade.
Ja, genau. Bailey und Damage Control.
Sami Zayn,
ne, das ist, ja, hat vorher schon angefangen, aber jetzt halt nochmal auf einem völlig anderen Level.
Ja.
Sami Zayn. Solo Sikoa.
Ja. Solo Sikoa ist halt ein Typ, ja. Bei dem machen sie bisher alles richtig. Ja. Alles.
Wie wenn der junge Samoa Joe nochmal aufgetaucht wäre und, diesmal richtig gebuckt. Ja.
Das ist, richtig, ja. Genau so ist es. Ja. Sehr guter Vergleich, wirklich. Es passt wie die Faust aufs Auge.
Ja. Weil ich ihn auf diesem Tron in Crown Jewel halt eben immer mit dem Handtuch und mit der Cover, das war halt auch das alte Samoa Joe Markenzeichen, das steht da schon eindeutig Pate, ja. Und Triple H.
Und ist auch
Triple H war ja auch ein Fan von Samoa Joe, vom späten Samoa Joe, das hat man ja gemerkt. Ja.
Und man merkt auch, dass WWE extrem dran gelegen ist, dieses keine Mimik verzieh, ich mache alle Blatt-Gimmick am Leben zu halten. Als Sami Zayn es bei SmackDown vor 2 Wochen geschafft hat, Roman Reigns und alle zum Lachen zu bringen, wurde die Kamera extra nie auf Solo, Solo geschwenkt.
Geniales Segment.
Also
Segment des Jahres.
Legendär.
Übrigens. Wir möchten noch mal kurz erwähnen.
Ja, vielleicht auch das T-Shirt-Segment war schon ähnlich.
Gut. Ja. Aber irgendwo, das war nicht geplant und aber das war so. Weißt du, was ich vorhin gesagt habe über Logan Paul? 20%, 80% Star, aber 20% Menschlichkeit. Und das war einfach, da sind dir diese Leute als Menschen so nahe gekommen.
Genau, ja. Das hat sich real angefühlt. Ja,
das war einfach cool.
Es war wirklich ein Traum zum Angucken. Du bist vom Schockiertsein zum Lachen geswitcht so schnell. Und dann dieser Moment, als Jay sagt, dass es ihm egal sei, was der Tribal Chief sagt. Da hat man sich kurz wie ein 15-jähriges Kind beim Wrestling gucken gefühlt. Denkst, oh no, das hat er wirklich gesagt. Und das sind die Emotionen, die man doch auch in unserem Alter als Fan noch haben möchte. Und das kriegt man wirklich selten.
Ja.
Und deswegen kann man eigentlich nur Danke, Sami Zayn sagen.
Ganz großer Wurf, ja.
Ja, deswegen ist auch, ich habe mir lustigerweise, ich schreibe immer ab und zu ein paar Notizen mit. Und wo eine meiner Notizen steht schon drauf, wo ist eigentlich KO? Und da kommt ja wieder die Sache, dass da wohl was geplant war mit Sami Zayn. Aber da Sami jetzt so erfolgreich ist, darunter KO ein bisschen leidet.
Manchmal ist ein bisschen eine tragische Figur. Er war ja schon derjenige, der anstelle von Kofi Mania dort hätte sein sollen, richtig. In diesem Spot. Ne? Was dann auch nicht.
Aber es ist bitter, trotzdem, dass er überhaupt nicht mehr bei Raw zu sehen ist, ist irgendwie schon merkwürdig.
Ja, man weiß es dann am Ende nicht. Vielleicht gibt es dann noch irgendeinen Grund, der im Nachhinein rauskommt. AEW in den letzten Wochen ist man ja öfters, da gibt es viele Beschwerden im Netz, wo ist Ricky Starks und dann hörst du, konnte gar nicht die letzten Wochen, weil irgendwas war in seinem Privatleben. Ja. Ne? Und also man weiß es nicht, ne? Aber von daher. Aber ja, an sich würde er der Show natürlich auch gut tun, ja.
Ich meine, bei NXT war er auch.
Ja, stimmt, genau.
Die eine Woche. Also, würde er schon extrem gut tun.
Apropos denkwürdige Segmente, was er da über JD McDonagh so erzählt hat.
Huiuiui. Ja. Absolut.
Ja.
Aber jetzt haben wir die positiven Sachen angesprochen. Jetzt wollen wir wirklich zum Abschluss nochmal drauf zu sprechen kommen. Und wir können schon mal ein Zwischenfazit ziehen, meines Erachtens. Wir haben wirklich eine Flut von Rückkehrern, die auch noch nicht am Ende ist, scheinbar. Was ist denn dein Zwischenfazit? Wie würdest du das bis jetzt einschätzen? War der Großteil unnötig? War der Großteil gut und wichtig für die Showqualität, die Qualität der Show? Oder wie siehst du es?
Ja, aber machen wir uns nichts vor. Der Großteil, der Wert sind die Rückkehren an sich. Also einfach, dass jede Woche, dass man mit dem Gefühl da reingeht. Weil jede Woche könnte hier irgendeine Überraschung passieren und irgendwer, der vorher nicht da war, ist jetzt da und es passiert was, ne? Das ist eigentlich der eigentliche Moment. Das ist vorerst mal der eigentliche Wert und wie sich das dann alles so einfügt, das wird man, glaube ich, erst in ein paar Monaten immer noch besser beurteilen können. Aber von der Warte aus betrachtet, sind wir jetzt an einem Punkt, so ähnlich wie du es zu Beginn des Jahres bei AEW diagnostiziert hast. Man ist eigentlich echt an dem Punkt, an dem ich denke, ja, okay, jetzt kommt noch Emma. Jetzt kommt noch Mia Yim. Ah ja, okay. Ist gut. Ne?
Und Ist tatsächlich so.
Und also bei den Zuschauern vor Ort, ich glaube, die heute, okay, das Publikum bei Raw war, glaube ich, einfach generell nicht das Beste, aber es haut eigentlich mehr so vom Hocker. Ne? Also ich glaube, man ist am Punkt, wo man vielleicht Phase 2 einläuten müsste und ein bisschen mehr wieder sich solidifizieren müsste. Aber andererseits, ja, es werden weitere Comebacks kommen und die werden ja natürlich auch nicht unter der Tür durchgeschoben, ne? Sicherlich auch zu Recht. Aber der Effekt lässt schon ein bisschen nach. Und bin gespannt.
Der Effekt lässt nach, wenn es nicht gerade Typen wie Bray Wyatt
sind. Ja, das ist natürlich, aber ich meine, das ist natürlich in jeder Ära wäre das ein Rieseneinschlag. Ja.
Ja. Und auch, ich glaube, so, falls es passieren wird, werden Sascha und Naomi nochmal sehr große Reaktionen ziehen. Mhm. Eher Sascha als Naomi wahrscheinlich. Mhm. Aber ansonsten, Chelsea Green, etc., ich glaube nicht, dass in näherer Zukunft nochmal wirklich so ein Wow-Moment aufkommt. Und auch, was man wirklich sagen musste, was auch gut zu dem passt, was du sagtest, dass es um den Moment geht, der Rückkehr. Mhm. Weil wirklich, sag mal, Steam haben die Rückkehrer jetzt auch nicht mehr. Mhm. Ich meine, Johnny Gargano, das ist für mich persönlich die wichtigste Rückkehr bis jetzt. Aha. Karrion Kross eher. Dexter Lumis. Ist alles irgendwie nicht ganz so
groß, wie man gehofft hat. Dexter Lumis, The Mystery, das ist mal was anderes, ne? Und ja. Also okay, dass man es mal ausprobiert, aber ja. Meins ist noch nicht so ganz, aber ja. Ist okay, dass man es versucht. Also es ist. Ja, das ist eine andere Art von Storytelling als so wegen, ja, hier schickst du zwei Leute raus, sie liefern sich ein Reduell und dann gibt's ein 20-minütiges Match, was ja so ein bisschen die Formel oftmals war. Vielleicht langsam auch ein bisschen eintönig wird und da ein bisschen Variation reinzubringen, ist vielleicht gar nicht schlecht.
Ja. Bei Johnny Gargano muss ja im Endeffekt das Ziel sein, dass man irgendwann diesen Daniel Bryan-Moment hat.
Ja.
Aber den kann man halt auch nicht erzwingen.
Nee.
Und der muss halt irgendwann kommen oder er kommt nicht.
Ja.
Ja, aber neben WWE hat sich auch in unserer anderen Lieblingsliga AEW einiges getan. Die Investigation des Vorfalls bei All Out zwischen Punk und der Elite scheint sich dem Ende zuzuneigen oder ist schon beendet. Man weiß nicht ganz oder ich weiß es zumindest nicht ganz. Und es scheint klar zu sein, wer wiederkommt und wer nicht. Mhm. Während wir Vignetten zu der Elite sehen, sehen wir auf der anderen Seite Colt Cabana zurück bei AEW, was für den einzigen Megastar von AEW, CM Punk, eindeutiges zeigen sollte. Nämlich
plus die Entlassung von
Steel. Der übrigens einen Mann gebissen hat, falls ihr das nicht wusstet. Oh. aber sag doch mal, CM Punk weg. Siehst du noch eine Möglichkeit?
CM Punk weg, weil
so absurd.
Hangman Page ihn beleidigt hat in der Promo. Das ist das muss man ja am Ende so konstatieren, ne? Also na klar, alles was im Hintergrund dazu geführt hat, dass irgendwie CM Punk sauer geworden ist, aber am Ende das muss man sich mal, also da komme ich noch nicht mit, da komme ich irgendwie immer noch nicht klar drüber. Also so viel jetzt gerade ist so das Cover von dem Videospiel daraus. Er ist auf dem Cover und ist weg, weil er gekränkt worden ist. Und es ist, also das ist wirklich das bitterste, also die bitterste Wrestling-Geschichte dieses Jahrzehnts vielleicht, kann man so sagen. Ne? Also ein Mann steht sich selbst im Weg, also und dem, was er sein könnte und dem, was dieses Engagement hätte sein können, das ist wirklich krass bitter. Hangman Page hat sich also was soll man sagen? Also ich meine, die ganze Sache ist eindeutig Und in dem Moment, wo Ace Steel entlassen worden ist und die und das Comeback der die Einleitung des Comebacks von Kenny Omega und den Young Bucks sich da angedeutet hat, hast du aber auch nochmal aus dem Lager von CM Punk auch die eindeutige Bestätigung bekommen, dass dieser Schritt auch alternativlos war, weil
richtig peinlich.
Allein diese Aussage wegen, also aus meiner Sicht ist in dieser Pressekonferenz doch nichts Schlimmes passiert. Also hat er den Schuss nicht gehört oder was ist da los? Diese Pressekonferenz war, also ich bin der Meinung, ja, also auch ohne die Prügelei, anschließende Prügelei, hätte ihn nach dieser Pressekonferenz eigentlich rausschmeißen müssen.
Ja.
Weil, wie der die ganze Liga einfach schlecht geredet hat, also einfach sich da komplett als, wie der da einfach die ganze komplette Liga zerrissen hat und gespalten hat. Und er meint, ja, das war doch, da war doch nichts Schlimmes dabei. Schlimm ist nur, dass dann hinterher mein Hund die Tür ins Gesicht bekommen hat. Und wo es Zweifel gibt, dass das, ob das wirklich überhaupt passiert ist. Also, das ist wirklich, ich weiß nicht, da ist irgendwas Pathologisches bei CM Punk. Ein pathologisches Unvermögen, etwas einordnen zu können. Ein pathologisches Unvermögen, ja, einfach zu gewichten, was ihm selbst getan wird und was er selbst anderen tut. Weil, also man hat das Gefühl, alles, was ihm angetan wird, ist eine furchtbare Ungerechtigkeit. Und alles, was er tut, ist so, ja, habe ich halt so gemacht. Ne? Und das ist das ganze Problem an dieser Geschichte. Für mich im Kern der Sache.
Dagegen, ja.
Oder wie siehst du es?
Also, es ist für mich immer noch schwierig, das alles zu bewerten. Allerdings ist ja mittlerweile das Bild gefühlt ein bisschen klarer geworden. Hm. Und es ist ja, wie du sagst, es ist wirklich ein Mann, der ein Jahr vorher noch gesagt hat, er will den Jungen etwas beibringen, er will ihm Verhalten beibringen, Respekt und alles Mögliche. Und gleichzeitig lässt er alle Eigenschaften, die er selber anderen Wrestlern beibringen wollte, lässt er komplett selber vermissen.
Und das ja, genau.
Das kann man vielleicht im 18-Jährigen gerade noch durchgehen lassen. Aber nicht einem Menschen wie CM Punk. In dem Alter, ich weiß nicht, wie alt ist er denn? 45, 46?
44 ist er, glaube ich, gerade geworden, oder?
Das kann gut sein. Also, es ist für mich unerklärlich und selbst der Name CM Punk ist es nicht wert, für AEW ihn weiter dort prominent auftreten zu lassen, wenn er so einen Unfug verbreitet.
Ja, sehr viel sagen. Also ich meine, von den Signalen, die wir da gehört haben, ich meine, das vor der Kamera mit Colt Cabana war das eine, aber auch irgendwo, was für mich halt auch noch hängen geblieben ist, ist, dass etwas genau in diesen, von zwei Seiten aus etwas berichtet worden, etwas berichtet worden ist, was vorher so nicht berichtet worden ist und wogegen die Person nicht widersprochen hat, nämlich dass Chris Jericho, als ich glaube, so ein bisschen in der AEW-Hierarchie ja so ein bisschen die Rolle des Yoda, des Obi-Wan Kenobi hat, des weisen Altmeisters, der in der Branche alles gesehen hat und da seine Urteile dazu abgibt, der gesagt hat, also der, wo jetzt rausgekommen ist, dass er hinterher zu dem CM Punk gegangen ist und gesagt hast, du spinnst ja wohl, du bist ein Krebsgeschwür für diese Kabine und du bist ein Schaden für diese Liga. Und das war der Bericht von Fightful und gleichzeitig parallel dazu berichtete Wrestling Observer und mit Chris Jericho als der einzige Name, der genannt wurde, dass er halt gesagt hat, mit diesem CM Punk möchte ich nicht mehr zusammenarbeiten. Und wir sollten generell nicht mehr mit ihm zusammenarbeiten. Und das spricht Bände. Weil Chris Jericho hat viele Mittel, wenn das nicht stimmt, hätte er viele Mittel und viele Gelegenheiten gehabt zu sagen, nee, das stimmt nicht, das habe ich so nicht gesagt. Sagt er nicht. Oder hat er auch irgendwie einen Post geliked, der eigentlich bei Twitter so kurz vorher, der eigentlich so eine ähnliche Kernaussage hatte, wie das, was CM Punk da gesagt haben soll. Also, das ist, er ist von der Insel gewählt worden, hieß es, war ja eins der Wordings, die da jetzt so kursiert worden sind, also so wie aus der Dschungelprüfung, durch die Dschungelprüfung gefallen und jetzt haben ihn die anderen Kollegen da rausgewählt.
Ja. Bitter, aber folgerichtig.
Ja, das ist bitter. Bitter für ihn, Wird aber folgerichtig. Und jetzt wird spannend, wo taucht er wieder auf?
Und wann und ja, das haben wir, glaube ich, letzte Folge schon drüber geredet.
Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung seitdem geändert. Ja. Ich habe ja beim letzten Mal habe ich ja schon so ungefähr gesagt, so von wegen, naja, bei WWE erwarte ich ihn nicht unbedingt.
Okay, krass.
Eigentlich glaube ich mittlerweile fast, er wird da aufschlagen.
Und willst du ihn dort sehen?
Nee, weil, was heißt will? Aber es ist, so gefragt, würde es funktionieren? Wäre das ein Rieseneffekt? Der WWE groß ja einige Wochen, Monate interessanten TVs bescheren würde? Die Antwort ist ja eindeutig ja. Und also, ne, je länger ich drüber überlege, ne, klar, ne, das Triple H ist ja doch irgendwo ein Schüler von Vince McMahon. Und Vince McMahon, da wüsste ich eindeutig, wie das laufen würde. Also gerade jetzt. Gerade jetzt, wo das ja sozusagen auch noch eine Möglichkeit wäre, Konkurrent AEW eine mitzugeben, der wird ihn auf jeden Fall jetzt zurückholen. Da bin ich mir sicher. Einfach um AEW das reinzuwürgen und um zu demonstrieren, hey, ich lasse hier meine persönlichen Befindlichkeiten hinter mir und tue, was best für Business ist, was die Fans sehen wollen. Und wollen ist relativ, aber er wäre, glaube ich, jetzt wahrscheinlich der Top-Heel. Aber als solcher würde er, glaube ich, funktionieren. Und ja, ich sehe schon die Option. Oder das Szenario, dass Triple H sich denkt, ja, das wäre doch was. Ne? Und was für mich halt auch so der Knackpunkt ist, AEW war das total blamabel, was da passiert ist. Dass denen halt ihr eigener World Champion von der Fahne gegangen ist. Ich glaube, so hoch würde WWE CM Punk gar nicht hängen. Oder sozusagen in der eigenen Liga-Hierarchie. Also, und ob sie ihn zum World Champion machen, keine Ahnung. Champion machen würden, keine Ahnung. Aber irgendwo, wenn das Ganze dann auch denen um die Ohren fliegt, würde es ihnen ja gar nicht so wehtun. Dann wäre das halt, ja, okay, das war jetzt halt eine Fußnote der unserer WWE-Geschichte und hat nicht geklappt, aber wir hatten drei, vier Monate, 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre, man weiß es ja nicht, wie lange das dauern würde, gutes Fernsehen und interessantes Fernsehen und haben gute Quote damit gemacht mit diesem Comeback. Das Szenario sehe ich schon irgendwo immer deutlicher vor mir.
Was halt aus meiner Perspektive nicht möglich ist, du kannst CM Punk nicht als jede Woche im Fernsehen haben. Weil wenn er ist offensichtlich nicht gut für die Backstage-Moral langfristig.
Nee, aber
du brauchst ihn halt so.
Ja, aber du musst ja auch Brock Lesnar nicht jede Woche im Fernsehen haben. Und trotzdem werden seine Geschichten erzählt, ne? Und,
ja. Genau, deswegen. Ja. Sag ich ja, so wenn du 4-5 Matches pro Jahr hast, dann sehe ich schon, dass da eine Win-Win-Situation für beide entstehen könnte. Hm. Und wenn dann vielleicht noch AJ Lee zurück zur WWE kommt, sehr gerne. Hm. Ja, gleichzeitig, was jetzt aber, ich finde es ein bisschen leidig, dieses CM Punk-Thema, was schon seit Monaten so ist und es kristallisiert sich immer mehr heraus.
Man sieht ja auch gar nicht das Ende, weil wer weiß, wie lange es noch dauert, bis diese Einigung mal kommt und dann öffentlich wird. Ja.
Viel interessanter ist,
AEW, ja.
Wie sich AEW sich geschafft hat, neu aufzustellen und erfolgreich zu bleiben.
Ja, teilweise zumindest. Ja.
Die Liga hat sich um MJF und John Moxley quasi herumgebaut und liefert weiterhin teilweise vielleicht nicht ganz so hochqualitativ, aber grundsätzlich noch sehr unterhaltsames Programm da auf. Wie siehst du es? Wie siehst du, wenn du jetzt das Programm von vor All Out mit jetzt vergleichst? Wo sind die Stärken? Was siehst du jetzt besser als vorher? Siehst du was besser als vorher? Wo muss AEW besser werden wieder?
Dass die absolute Trumpfkarte hat 3 Buchstaben und heißt MJF. Der Mann ist im God-Mode. Ja? Also der krasseste Charakter. Also ich finde ihn fast noch eine Spur interessanter als Bray Wyatt in dem, was er tut, weil Bray Wyatt hat so dieses, ja, düstere, unheimliche, mystery-mäßige, was man mögen kann oder was nicht. Es ist nicht so sehr meins. Wobei es sehr, sehr gut ist. Also nicht falsch verstehen, das ist keine Kritik, das ist einfach ein persönlicher Geschmack. Jim MJF ist mir als, ja, also, aber und ich bewundere Bray Wyatt sehr und liebe sehr, was er tut. Aber MJF ist halt nochmal, es ist einfach ganz krass. Dieses ganze Storytelling, wie er sich einfach als Charakter da verkauft, also das ist für mich das ist, also das hat, da ist Wrestling für mich, da sind andere Wrestler für mich schon gar nicht mehr der Maßstab. Also da rede ich von der Charakterentwicklung in einer Netflix, in einer guten Netflix-Serie und einer guten HBO-Serie oder einem guten Film. Also von einem Tarantino-Film, ja. Also einfach, was ist MJF? Was hat er im Sinn? Was hat er vor? Diese, wie er seine persönliche Geschichte da mit der Geschichte von, mit der Geschichte seines Charakters
verbindet. Ja, die
war deutlich. Diese Promo mit William Regal. Das war, also, William Regal natürlich auch der perfekte Gegenpart. Also, das war wirklich so, da habe ich wirklich so, also, das, wirklich, da ging in meinem Kopf so Vergleiche hoch zwischen so von wegen, okay, das könnte jetzt, das hätte jetzt auch, Tarantino hätte die Szene besetzt mit Christoph Waltz, also in der William Regal-Rolle, so ungefähr, ne, und wer immer dann sein Hauptdarsteller ist. Aber, also, das ist wirklich, das finde ich wirklich genial, einfach wie diese Motive, also, das hat was Literarisches, ne? Wie er dieses Motiv des Sympathy for the Devil, was ja das Leitmotiv seines Comebacks da war, mit dem, wo sie auch den Rolling Stones Song da eingekauft werden, was wiederum Bezug nimmt auf die üblichen Verdächtigen, auf den Kaiser Soze Charakter, auf Kevin Spacey, was der Pate dafür stand. Und dann ist genau das auch sozusagen auch das Grundmotiv dieser Geschichte. Mit Gefühl mit dem Teufel. Ist er wirklich der Teufel oder ist er ein armer Hanswurst, der eigentlich ja, Verlustängste hat, der halt irgendwie verwundet worden ist, dadurch, dass William Regal ihm vor ein paar Jahren gesagt hat, Junge, ja, melde dich erstmal eine Weile nicht, wir melden uns bei dir, bei WWE, als er bei WWE da vorgedrungen ist. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz groß. Und manch einer kritisiert diese Story mit dieser Firm, die verstehe ich auch noch nicht so ganz bis ins letzte Detail, aber da wird man vielleicht nach Fulgieren noch klarer sehen, aber einfach MJF als Charakter ist wirklich einfach das, die alles tragende Trumpfkarte und das Zentrum von AEW gerade und ja, lässt die Schwächen, die das AEW-Programm auch hat, für mich da gerade verschmerzen, weil das ist einfach etwas, weswegen ich jede Woche einschalte. Weswegen ich schade fand, dass er letzte Woche nicht da war, aber ich weiß es noch nicht. Ich kenne die Hintergründe da jetzt auch wieder nicht. Hoffe, für diese Show ist er auch noch gar nicht angekündigt, für dieses Dynamite. Ich hoffe, also es wäre natürlich gut, wenn er dann doch wieder da wäre, aber ja.
Im Endeffekt ist MJF für AEW das, was die Bloodline für WWE ist.
So in etwa, ja.
Ohne diesen Act ist das Produkt nicht so gut wie, nicht mal annähernd so gut. Aber gleichzeitig ist auch das ziemlich beschreibend, deine Antwort ist ziemlich beschreibend, dass du quasi was gut läuft an AEW an diesen einen Namen festmachst. Was ich immer wieder und auch schon seit Monaten und jetzt in letzter Zeit immer noch mehr und mehr werden, kritisiere, und ich habe es vorhin schon angesprochen, ist die Titelflut. Es gibt einfach keinerlei, abseits von Jon Moxleys und der Acclaim-Titel, gibt es für mich keinerlei relevanten Titel in diesem Programm, in diesem TV-Programm. Und mich nervt, dass Toni Storm Interims Women's Champion
ist. Es nervt sie auch.
Es nervt, dass jede Woche genau, mich nervt, dass jede Woche gefühlt 15 verschiedene Titel verteidigt werden. Und mir ist es vollkommen wurscht. Mich interessiert es auch nicht mehr, dass Wardlow TNT Champion ist, weil.
Das ist wirklich.
Weil es einfach zu viel gibt. Das ist so.
Das ist leider wirklich ein Schwachpunkt.
Ärgert mich so sehr.
Wardlow hat man halt irgendwo. Der ist echt irgendwo. Ich glaube, es gab andere Pläne, bevor halt diese MJF-Geschichte so eine Wendung genommen hat. Aber ja, der ist so geparkt da und ist. Ja, ne, Samoa Joe scheint so, das nächste Langzeitziel zu sein, aber ja, wird das den Unterschied machen? Ich weiß es nicht, ne? Aber ja, das wird eine ziemliche Krux, das zu reparieren. Ja, was noch im Frühjahr so gut ausgeschaut hat, also da
sensationell, gedacht,
deswegen, ja.
Ja,
da hat man jetzt seinen Goldberg geschaffen und
richtig.
Jetzt ist das so, ja, jetzt ist er so einer von vielen. Schade ist, ja.
Und auch wie man AEW war in Anfangszeit, in den ersten 1-2 Jahren, war jeder Titel so viel wert. Jeder Titelwechsel hat so viel Gewicht gehabt. Und mittlerweile hast du gefühlt, jede Woche wechselt irgendein Titel. Also vielleicht einfach, also, das ist so. Und auch der Ring of Honor Titel bei Chris Jericho, er ist ganz prominent. Aber wie soll mir denn jemand erzählen, dass das ein World Title ist, wenn der einzige wichtige Titel in dem Programm eigentlich der AEW Title ist? Also ich finde das alles schwierig so hinzunehmen. Und das nimmt auch mir, wie du es vielleicht merkst, spürbar die Lust an diesem Programm.
Es ist, wir haben gesagt, AEW ist weiter erfolgreich und es ist als TV-Produkt weiter erfolgreich und das sollte man nicht, verkennen. Aber wir sollten auch zur Kenntnis nehmen, die Zuschauerzahlen vor Ort bei den Shows, da läuft es gerade etwas suboptimal und das ist ein Warnsignal. Und das sollten auch, wie man hört, wird das auch liga-intern durchaus gehört.
Und hoffentlich sollte auch gehört werden,
weil
schnellstmöglich.
Ja, da ist was zu tun, da ist was zu reparieren, eindeutig. ROH ist halt, ne? Ich sehe den strategischen Gedanken dahinter, ROH, dass man glaubt, WWE hat diese NXT-Welt und um irgendwie im Kampf um so junge Stars, um denen irgendwo was bieten zu können, braucht man auch selber so eine Welt, die halt irgendwie abseits von AEW ist und halt ein bisschen ein höheres Gewicht hat als der Dark Elevation Kosmos. Aber da muss jetzt auf jeden Fall endlich mal losgehen, damit sich diese Titelitis so ein bisschen mal lindert, ja. Und dass man diese Produkte sich aufeinander ihren eigenen Entfaltungsfreiraum jeweils wieder bekommen, weil im Moment ist einfach, ja, es ist irgendwo, es ist gefühlt in einem, also gefühlt ist man in einem überdrängten Raum, in dem einfach die Leute sich gegenseitig die Luft wegnehmen.
Ja, richtig. Und weil es so schön ist, werden auch ab und zu noch New Japan-Titel verteidigt bei AEW. Weil einfach, weiß ja noch nicht so viele Titel gibt. Ja. Also, come on. Und
AAA.
Richtig, stimmt richtig. Fall. Da muss was passieren. Da muss schnellstmöglich was passieren. Und ich kann es auch. Ich dachte, als Chris Jericho den Ring of Honor Titel gewonnen hat, dieser Wechsel kann nur stattgefunden haben, weil irgendein TV-Deal in Aussicht ist. Jetzt sind wir Monate dahinter und ist immer noch kein TV-Deal. Warum zur Hölle hat...
In Aussicht aber schon.
Ja.
Also wir sind ja... Ich bin sicher, der ist im Sack. Weil das ist nicht die Art von Kommunikation, die Tony Khan da gemacht hat. Die ist... Ich bin sicher, der ist im Sack und das wird bei Final Battle verkündet. Aber
hoffentlich.
Ja.
Hoffentlich.
Ja.
Gerne.
Also so redet man nicht drüber, wenn man was nicht im Sack hat. Einfach, hätte man von dem Thema abgelenkt, da würde man nicht sagen, ich habe hier eine sehr gute Nachricht, kommt jetzt hier bald.
Ja. Ja, stimmt schon. Ja, dennoch bin komplett bei dir. MJF allein ist es wert, AEW jede Woche zu gucken. Und mich ärgert es.
Und man darf ihn nicht verlieren. Darum
so ja, man weiß ja nicht, ob er sogar schon eine Vertragsverlängerung unterschrieben hat.
Mich würde es nicht wundern. Man weiß es nicht, aber es ist. Er wirkt auch wieder, auch wie er irgendwie in diesem Ariel Helwani-Interview für AEW letztlich doch irgendwo on the bed gegangen ist und gesagt hat, so wegen so, ich will, dass AEW, Leute, die mir erzählen, so wegen doof, dass es AEW gibt, ihr seid doof, denn hier geht's darum, hier haben doppelt so viele Leute im Wrestling einen Job und das will ich haben und wer als Fan irgendwie dagegen ist und sich von seinem Tribalismus da leiten lässt, der versteht nicht, worum es hier geht. Also gefühlt ist er für mich halt irgendwie wieder ein Company-Man geworden und das wundert mich. Also da würde es mich wundern, wenn da nicht schon was ausgedealt wäre.
Jetzt guck mal, der Kerl ist 26, der kann problemlos noch 5 Jahre bei AEW erfolgreich sein. Und dann als 31-Jähriger zur WWE gehen und dann immer noch 10 Jahre und 10 Jahre bei WWE erfolgreich sein. Also, das ist ja kein...
Oh, man weiß nie, was kommt.
Genau, richtig. Also,
Also jetzt ist es kein Muss für ihn. Jetzt ist es vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt für ihn noch. 3, 4, 5 Jahre. Es ist einfach, die Geschichte von MJF bei AEW ist noch nicht zu Ende erzählt. Und es wäre schade, wenn sie zu früh und zu abrupt zu Ende geht.
Ich als Dortmund-Fan kenne das ja, wenn talentierte Spieler zu früh wechseln und dadurch den Erfolg des Vereins langfristig schaden. Und aus dieser Perspektive würde ich auch sagen...
Borussia Dortmund und AEW ist wirklich kein so schlechter Vergleich in vielerlei Hinsicht. Ja.
Richtig. Deswegen, klar, fände ich es cool, wenn er... Gefühlt ist immer schön, wenn man eine Veränderung kommt und wenn er bei WWE vor der Kamera stehen würde, aber es wäre auch cool, wenn wir noch ein paar Jahre bei AEW sehen würden. Wie auch beiden.
Ist mein, ja.
Und zum Abschluss von einem MVP zum anderen. Ich würde gerne nochmal einen Kommentar zu einem Zitat von mir zum Abschluss dieser Folge preisgeben. Also ich hatte, zu dem Zitat stehe ich immer noch. hatte ich gesagt, was Sami Zayn gerade bei WWE in dieser Bloodline-Story auf die Bühne zaubert, ist A++. Für mich der MVP im Wrestling aktuell. Und darauf die Antwort von Evelyn Meyer. Mein absoluter Liebling, Herz-Emoji. Er ist der Hammer am Mic und ohne ihn wäre die ganze Plotline-Sache nur halb so gut. Er liebt, was er da macht. Das hat er mehr als einmal in Interviews gesagt. Ich würde ihn aber tatsächlich gerne öfter ernsthaft in guten Matches sehen. Denn die kann er liefern. Er ist einer der Besten im Ring. Ist das das Schlusswort oder willst du noch was hinzufügen?
Ich möchte sagen, ich glaube, ich würde noch, vielleicht noch Evelyn Meyer und Evelyn ermuntern und ermutigen. Ich glaube, da geht noch einiges in Richtung Sami Zayn und Matches, weil für mich Triple H hat seinen Kopf, glaube ich, noch sehr stark in der Attitude Era und was da gut funktioniert hat. Man sieht es Rhea Ripley, China. Und ich glaube, er erkennt auch, was glaube ich auch immer mehr zu erkennen ist, Sami Zayn hat was von Mick Foley in der Attitude Era. Mhm. Und das kann nur gut sein für seine Weiterentwicklung.
Sehen wir, ich fände es großartig, wenn Cody Rhodes irgendwann Reigns entthront. Ich fände es genauso, vielleicht sogar noch großartiger, wenn es entweder Jay oder Sami Zayn wird. Siehst du das realistisch?
Ich schließe nichts aus. Bei Sami Zayn schließe ich gar nichts aus.
Ja. Ich fände, Sami wäre schon grandios. Jay Uso wäre auch grandios. Ja, ja. Mal sehen. Ja, damit wären wir durch für dieses Mal. Es war wieder sehr unterhaltsam, Martin. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ich weiß gar nicht, ob wir noch unser Twitter-Accounts jetzt hier preisgeben müssen. Unter neuer Führung weiß man ja, kann man nicht mehr ganz abschätzen, wie lange man da noch aktiv sein will.
Den blauen Haken hatte ich ja nie, den blau-weißen Haken hatte ich ja nie, von daher. Ja.
Genau, deswegen.
Spart man sich Geld weiterhin, ja.
Also, bis sich nichts ändert, kann man dich weiter als Wrestler, at Wrestler Taylor finden. Mich at Heel Turn Markus. Genau. Liked. Ja. Unseren
so ähnlich wie, also Hangman Page findet man da nicht mehr. Der hat ja noch als zum Abschied noch so ein schönes Video mit schönen Pferden bei YouTube geteilt. Fand ich auch sehr empfehlenswert. Das ist beruhigend, diese schönen Pferde zu sehen.
Ja, ist schön. Ich weiß auch nicht genau, wie lange ich noch vor Ort sein werde, aber bis dahin gibt mir ein Follow. Ich habe schon so wenige, da ist einer mehr auch gut. Naja, folgt uns überall, wo man Podcasts hören kann. Bewertet uns am besten mit 5 Sternen bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder wo man sonst bewerten kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Hört uns zu.
Ah, wir sind voll drin im Thema. Man merkt es.
Mund-zu-Mund-Propaganda ist auch okay. Wenn ihr wollt, könnt ihr sogar Plakate irgendwo hinhängen. Ist auch cool.
Ja, so.
Genau. Und interagiert in unserer Facebook-Wrestling-Gruppe Sport1 Wrestling. Schreibt uns persönlich an, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Gerne. Beantworten wir diese auch mal in einer Ausgabe in der Zukunft. Und Martin, ich danke dir vielmals für deine Aufmerksamkeit und deine sehr weisen Worte, teilweise zumindest. Und ich bedanke mich bei euch zum Zuhören und wir hören uns diesen Monat definitiv noch einmal. Bis dahin, guten Tag, gute Nacht, good fight, good night.
Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner. Live von den Toyota-Gewerbewochen mit den neuen Nutzfahrzeugen, auch voll elektrisch. Mit geringem Verbrauch und hoher Nutzlast geht's direkt aufs Feld. Mit dabei und in der Leasing-Offensive der neue Pro Ace City. Schon ab 156 Euro im Monat, zuzüglich Mehrwertsteuer. Kurzfristig verfügbar bei Ihrem Toyota-Partner.